Es ist so ungefähr das Jahr 1991 gewesen. Ich habe im Saarland gewohnt und bin nach Luxemburg gefahren, die Stadt so ein bisschen angeschaut. Vielleicht kennt ihr Luxemburg, die Hauptstadt. War dort in einem touristischen Laden und habe mir eine Postkarte gekauft. Ich fand diese Postkarte so faszinierend, so toll, dass ich dachte, oh, die hänge ich in meinem Zimmer über den Schreibtisch. Kann ich immer darauf gucken. Was war auf dieser Postkarte? Diese Postkarte zeigte Europa, aber nicht in Form der Geografie, sondern in Form der damaligen Länder und ein bisschen karikaturmäßig die Charakteristiken plakativ einzelner Länder oder Eigenarten von Ländern. Ich fand das interessant. Da waren die Holländer abgebildet mit ganz viel Käse um sich herum und ich lachte. Da waren die Franzosen abgebildet mit Baguette und mit Rotwein in der Hand und ich grinste. Da waren die Portugiesen und dann war so ein Kalender und alles nur voller Feiertage. Und ich dachte, aha. Und da waren die Deutschen abgebildet. Was meint ihr, was da zu sehen war? Lederhose, nein? Nein? Wir lachen nicht. Ich fand diese Postkarte so klasse. Ja, die europäischen Länder der damaligen Zeit, 1991, so als Karikatur so dargestellt und vielleicht immer noch so ein bisschen ein Körnchen Wahrheit dabei. Und ich habe so damals gedacht, wie unterschiedlich die europäischen Völker sind. Und doch eins. Das hat mich fasziniert damals. Unterschiedlichkeit und Einssein. Und schon damals, der Politiklehrer hat auf dem Gymnasium mir so den europäischen Gedanken auch eingepflanzt gehabt. Und das war für mich einfach schon damals wichtig, während der Schulzeit. Und diese Postkarte hat es mir echt angetan. Es gibt ein evangelisches Kirchenjahr und zu jedem Sonntag gibt es einen zugesprochenen Bibeltext. Nennt man Perikopen. Und für den heutigen Sonntag ist ein Bibeltext ausgesucht für das Kirchenjahr. Der wird in vielen Kirchen und Gemeinden auch gepredigt. Und den lese ich uns mal vor aus Epheser 2 im Neuen Testament. Der Brief des Paulus an die Gemeinden in Kleinasien und an die Christen in Ephesus und Umgebung. Epheser 2, die Verse 11 bis 18 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich habe keine Präsentation heute Morgen. Ich lese uns den Text einmal vor. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt, zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen, hat Frieden verkündet, Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Kein leichter Text, Epheser 2. Und da brauchst du ein paar Hilfestellungen, ein paar Erklärungen, ein paar Informationen, um das noch besser verstehen zu können. Das frühe Miteinander von Juden und Heiden prägte die Gesellschaft. Juden und Heiden, also Heiden auch als Nicht-Juden bezeichnet oder als die Unbeschnittenen, wie im Text gehört, das gehörte zur damaligen Gesellschaft dazu. Aber dieses Miteinander war belastet und war schwierig. Es war geprägt von Misstrauen und von Vorurteilen. Ja, so Vorurteile wie auf dieser europäischen Postkarte. Und noch viel schlimmer. Joachim Gnilke, ein Theologieprofessor, sagte, ein verbreitetes Urteil der Juden war, Heiden haben keine Hoffnung. Also die Nichtjuden haben keine Hoffnung. War ein Vorurteil. Nun war die Gesellschaft damals so ein Schmelztiegel von verschiedenen Nationen, verschiedenen Religionshintergründen. Und so war auch die Gemeinde ein Schmelztiegel. Und es gab eben diese gegenseitigen Vorwürfe, ihr Heiden, Klammer auf, Nichtjuden, Klammer zu, ihr seid ohne Gott. Und genauso andersrum, ihr mit eurem jüdischen Hintergrund, ihr seid ohne Gott. Diese Spannungen gab es damals, in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde. Und in diesen Gemeinden in Kleinasien, da war das so, dass eben immer mehr Heidenchristen dazukamen in die Gemeinde. Und die Judenchristen, also die einen jüdischen Hintergrund haben, wurden immer mehr zur Minderheit, immer weniger, wurden immer seltener. Und die Heidenchristen, die einen heidnischen Hintergrund haben, wurden stärker und größer. Und das sorgte für Clinch, Zoff, Streit, auch im Miteinander, Spannungszustände. Und die Verantwortlichen haben überlegt, wie soll das gelingen? Frieden im Miteinander. Was wollen wir tun? Und Paulus nimmt darauf eben auch Bezug. Und für ihn war klar, es muss was geschehen. Es muss was passieren an dieser Stelle. Paulus macht deutlich, zum einen, das muss ich jetzt mal eben hier, die Spaltung muss überwunden werden. Es gibt Spaltung in der Gemeinde. Es gibt spalterische Tendenzen, dass da eine Trennung ist. Das muss überwunden werden. Und für Paulus war klar, diese Grenzen, die da sind, die müssen fallen in der Gemeinde. Ein zweiter Gedanke von ihm war, es braucht Versöhnung zwischen Juden und Heiden in der Gemeinde. Denn das ist ein wichtiges Zeugnis nach außen. Liebe und Frieden soll sichtbar werden. Und ein dritter Gedanke ist, die Heiden sind neu erwählt, sind dazugekommen, aber es hebt nicht die ursprüngliche Berufung der Juden auf. Ziel des Textes ist es, Friede zu vermitteln. Das haben wir ja schon gehört. Jesus ist unser Friede. Er hat Frieden gestiftet. Es geht um Frieden zwischen Gott und Mensch und zwischen Juden und Heidenchristen. Schauen wir uns mal das erste große Thema an, diese Spaltung, die da entstanden ist. Der Text macht deutlich, ja, es gibt Juden und Heiden. Gemeinde besteht aus Judenchristen und Heidenchristen. Aber nun entstehen Christen, also eine neue Gattung entsteht, aus zwei mach eins, sagt Vers 14. Könnte man sagen, nicht Mann, nicht Frau, ein drittes Geschlecht. Heute denken wir, okay, divers. Aber damals dachte man, okay, es ist irgendwie eine dritte Dimension. Vers 15, zu einem neuen Menschen geschaffen. Vers 16, beide in einem Leib mit Gott versöhnt. Vers 18, später nach einmal, beide haben durch einen Geist Zugang zum Vater. Als Versöhnte im Miteinander. Jetzt den Zugang zu Jesus Christus. Ein neuer Leib, eine neue Einheit ist entstanden. Ein alter Kirchenvater, Calvin, der hat nichts mit dem Parfüm zu tun, der hat mal gesagt, Christus hat diese Einheit voraus erschaffen in sich. Christus hat diese Einheit erschaffen. Nicht wir Menschen machen das. Natürlich gibt es ACK, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Es gibt die Ökumene im Miteinander in Oberramstadt. Gestern Abend hier viele Jugendliche zu einem Jugendgottesdienst. Die ökumenische Jugend hat sich getroffen aus der Neuapostolischen Kirche, aus der Katholischen Kirche, aus der Evangelischen Kirche und hier aus unserer Baptistengemeinde. Vier Gemeinden und auch Gäste waren noch dabei von außerhalb. Eine Einheit, ein Miteinander, ein neuer Leib, der entsteht oder entstanden ist. Christus schenkt diese Einheit. Es fällt auf im Text, dass viele Gegensätze zu finden sind. Vielleicht ist euch das so ein bisschen noch im Gedächtnis. Einst und jetzt, ferne und nahe, zwei und eins. Das klingt schon so ein bisschen trennend, ja, so wie so eine Spaltung. Und da klingt auch etwas Fremdes durch. Und ich glaube, das ist uns allen irgendwie bewusst. Da gibt es Arbeitskollegen, die haben einen Migrationshintergrund. Das kennen die meisten von uns. Ja, das sind wir schon gewohnt. Da gibt es Restaurants, die werden von Migranten geführt. Daran haben wir uns schon lange gewöhnt. Und davon profitieren wir und genießen das. Da leben neben deutschen Kindern auch Kinder mit anderen Hintergründen in den Schulen, in den Kindergärten, Flüchtlingskinder. Die einen gewöhnen sich schneller daran, die anderen langsamer. Die Begegnung mit dem Fremden ist alltäglich geworden. Aber eigentlich habe ich so gedacht, mag ich das Wort fremd gar nicht so. Vielleicht geht es euch ähnlich. Denn manchmal verbindet man mit dem Wort fremd eher sowas wie was Abwehrendes, was Fremdenfeindlichkeit, Angst davor, Fremdenhass. Und wenn wir die AfD-Rhetorik in Bezug auf Remigration oder Umgang mit Ausländern, mit allem Fremden, dem Euro und Europa so hören, wenn wir erleben, wie selbstverständlich Nazi-Parolen in Partysongs mitgegrölt werden, ob auf Sylt oder anderswo. Wenn wir erleben, dass sich viele über die Hautfarbe oder den Migrationshintergrund von deutschen Fußballnationalspielern ärgern, ist es dann nicht höchste Zeit, Stellung zu beziehen? In einem aktuellen Aufruf der christlichen Kirche in der Ökumene heißt es zur heutigen Europawahl, insbesondere widersprechen wir vehement dem Rechtsextremismus und völkischem Nationalismus sowie dem Antisemitismus. Ökumenisch setzen wir uns auf der Basis des christlichen Menschenbildes für den gesellschaftlichen europäischen Zusammenhalt ein. Starke Worte. Die, glaube ich, für heute ganz wichtig sind zu hören. Vielleicht hat der eine oder die andere schon gewählt und überlegt, wählen zu gehen oder hat sich schon fest vorgenommen. Immer wieder entdecken wir Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in unserer Gesellschaft. Und manchmal entdecken wir das vielleicht auch in uns drin, so eine Abwehr oder so, wo wir denken, oh, das ist mir aber so fremd, das andere. Die Sprache, die Kultur ist mir so fremd. Das ist nicht neu, das beschäftigt Menschen schon seit langer, langer Zeit. Auch damals in der Antike, als Paulus das geschrieben hat. Denn in der eigenen Gruppe, da fühlt man sich sicher. Da fühlt man sich beheimatet. Und da grenzt man sich auch schon mal ab gegen andere. Man macht Witze über sie und fühlt sich sicher und stark in der eigenen Gruppe. Damit aus Fremden Freunde werden. So heißt ein Lied des badischen Kirchenmusikers Rolf Schweitzer. Das hat er vor 40 Jahren getextet und es scheint mir heute aktueller denn je. Damit aus Fremden Freunde werden. So beginnt jede der 6 Strophen. Gemeinsamer Anfang, häufige Wiederholung, das soll im Gedächtnis bleiben. Damit aus Menschen Freunde werden, lebst du die Liebe bis zum Tod. Du zeigst den neuen Weg des Friedens, das sei uns Auftrag und Gebot. Der Text macht deutlich, der Weg des Friedens kann nur in Liebe gehen. Und das soll unser Auftrag sein. Der Weg Jesu ist der Weg des Friedens und der Weg der Liebe, des Miteinanders. Das ist gar nicht so leicht, das im Zusammenleben zu sehen, wenn einem etwas komisch oder fremd vorkommt. Aber es ist wichtig. Das kann bedeuten, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, auch die Meinung des anderen auch mal stehen zu lassen, aber anzusprechen, wenn Menschen Unwürdiges und Verletzendes geschieht. Und natürlich gab es damals auch Spannungen in den Gemeinden. Das lesen wir auch in den Korintherbriefen. Das kennen wir damals und heute. Es gibt Spannungen und Konflikte in jeder Kirche, in jeder Gemeinde. Und damals gab es eben die Trennung von Juden und Heiden. Leider auch in der Gemeinde. Da will man sich vielleicht mit seiner Meinung durchsetzen, ist nicht bereit, auf den anderen zu hören, ist nicht bereit, sich der Mehrheit unterzuordnen. Spannungen können entstehen. Damit aus Menschen Freunde werden, gehst du als Bruder durch das Land, begegnest uns in allen Rassen und machst die Menschlichkeit bekannt, heißt es weiter in dem Lied. Nun, wir sind in der Regel in unseren Kirchen und Gemeinden recht homogen unterwegs und bilden nicht so die Gesellschaft ab, in der wir leben. Wenn ich Bus fahre, ich erlebe den Schmelztiegel an Kulturen unserer Stadt. Aber ich sehe das nicht in unserer Gemeinde, ich sehe das nicht in den Hauskreisen, ich sehe es auch nicht in der Jugend oder in der Ökumene. Und manchmal mache ich mir Gedanken, wenn ich Menschen sehe, wenn ich Menschen aus der Ukraine sehe, Flüchtlinge sehe, ob im Hessischen Hof oder anderswo, denke, was bringen diese Menschen mit? Die mir so fremd auch sind. Was bringen sie mit an inneren Erleben? Was haben sie bewältigen müssen? Was haben sie erlebt? Welche Traumata beschäftigen sie? Was geht in ihren Köpfen, in ihrem Herzen vor sich? Verlust der Heimat, das Hinter-sich-Lassen der Kultur, der Familienangehörigen, was man alles im Krieg und auf der Flucht erlebt. Vielleicht sind Brüder oder Schwestern dabei, die aus Afrika kommen. Vielleicht sind Brüder und Schwestern dabei, die im Stau vor dir fahren, die aus dem Nachbarort sind oder im Bus neben dir sitzen. Machen wir uns das bewusst, wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander denken, wie wir uns begegnen. Denn, und das breche ich jetzt mal runter für uns als Gemeinde hier, die Aufgabe der Gastfreundschaft ist die Menschenfreundlichkeit Gottes. Die Menschenfreundlichkeit Gottes zeigt sich in unserem Umgang miteinander, in unserer Gastfreundschaft. Damit aus Fremden Freunde werden. Im griechischen Wortlaut heißt Gastfreundschaft Philoxenia. Philia ist die freundschaftliche Liebe und Xenos ist der Fremde oder das Fremde. Philia ist das Motiv für eine Handlung und Xenos ist derjenige oder diejenige, die davon profitieren. Gastfreundschaft ist somit die freundschaftliche Liebe zum Fremden. Da ist jemand, der davon profitieren darf. Ich finde es so toll, dass wir nach dem Gottesdienst so die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, Kaffee zu trinken, ein Glas Wasser zu trinken, Zeit zu haben, füreinander zu beten. All das drückt für mich auch Gastfreundschaft aus. Wie sprechen wir miteinander? Wie reden wir übereinander? Eine nicht gastfreundliche Gemeinde ist für mich eine aussterbende Gemeinde. Wenn wir sagen als Jugendgruppe, wir wollen unter uns bleiben, dann wird die Jugendgruppe irgendwann aussterben. Wenn wir sagen als Hauskreis, wir wollen nur unter uns bleiben, naja, irgendwann gibt es den Hauskreis dann nicht mehr. Es ist die Frage an uns, wie weit wir uns öffnen, wie gastfreundlich wir sind, wie wir unser Herz aufmachen für unsere Stadt, für die Menschen um uns herum. Bernd hat vorhin vom Konzept Kirche Kunterbunt gesprochen. Wir wollen das öffnen in den MIAG-Park, in die Wohngebiete. Wir wollen Menschen einladen, auch im Herbst. Und dann werden sie schnuppern und werden schauen, wer sind wir? Wie verhalten wir uns? Wie gehen wir auf Einzelne zu? Sie werden uns beobachten. Wie gastfreundlich sind wir? Und zeigen wir die Menschenfreundlichkeit Gottes? Wenn aus Fremden Freunde werden, ist nicht allein das Werk von uns Menschen, sondern der Heilige Geist ist der eigentliche Urheber dieser Werke. Es war schön, dieses Bild, was Bernd vorhin zeigte, mit dem Hut und diesen Korkenbämbeln da. Ja. Der Heilige Geist ist der Urheber für Gastfreundschaft. Er schreibt das in mein Herz, denn wenn er mich nicht verändert, dann passiert auch nichts. Dann werde ich die anderen mit einem bösen Blick bestrafen, mit schlechten Gedanken, es wird mich runterziehen. Aber wenn der Heilige Geist mich verändert, kann ich barmherziger und freundlicher sein. Muss man nicht alles gefallen lassen, ja? Aber ich kann aus Liebe und Klarheit reagieren. Der Heilige Geist ist die Kraft, die motiviert, die antreibt und die Angst vor dem Fremden auch überwindet. Der Heilige Geist schenkt Offenheit, er macht dich neugierig, mal nachzufragen. Und da setzt sich jemand neben dich und Bernd hätte still sein können, sagen können, lass mich doch in Ruhe, jetzt rückst du mir auf die Pelle. Ja? Ein tolles Beispiel dafür, wie der Heilige Geist uns verändert, befähigt, mutig macht. Nicht jeder kann das so. In deinem Tempo, in deinen kleinen Schritten, es ist dein Weg. Christus ist der Friede. Das haben wir schon gehört. Und jetzt ist es auch wichtig zu verstehen, weil es gibt Unterschiede, Friede im Alten und im Neuen Testament. Was ist denn damit gemeint? Im Alten Testament ist Friede Shalom. Das hebräische Wort Shalom. Was bedeutet Shalom? Shalom bedeutet Glück, Wohlsein, Heil. Manchmal auch Wohlstand, manchmal gesund sein, oft das Äußere, vielleicht auch die zukünftige Erwartung an den Messias, Shalom. In der griechischen Kultur, und damit befinden wir uns ja im Epheserbrief, in der griechischen Kultur in der Antike, hat das Wort Friede wieder eine andere Bedeutung. Friede ist die Unterbrechung eines Kriegszustandes. Und der Normalzustand ist Krieg und Streit. So dachte man damals. Die Zerrissenheit der Menschen, das ist Krieg, das ist der normale Zustand. Und Friede ist eben die Unterbrechung. Ruhe und friedliches Verhalten der Menschen ist unnormal. So im griechischen Denken. Und ich habe so gedacht, in Europa haben wir Jahrzehnte Frieden gehabt. Dann war der Kosovo-Krieg, Jugoslawien-Krieg. Und manches hat uns vielleicht nur so am Rande berührt. Aber der Ukraine-Krieg hat uns ganz, ganz deutlich vor Augen geführt, dass Friede keine Selbstverständlichkeit ist. Mir hat das nochmal das ganz deutlich gemacht. Ein paar Hinweise noch. Wer ist Christus für dich? Weil auch hier sind im Text kleine Schätze versteckt und verborgen, die es lohnt zu heben und genauer anzuschauen. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Christus macht aus Fremden Freunde. nicht mehr fern, sondern nah an Gott dran, in seiner Nähe. Wunderbar. Wenn wir ein Tauffest haben, in 2 Wochen, dann feiern wir das. Christus ist für dich gestorben. Du bist mit Christus gestorben. Du wirst, wie beim Hineintauchen in das Wasser, in den Tod Jesu getauft. Dein altes Leben ist tot. Christus hat alles für dich getan. Das macht das deutlich. Und dann Vers 14, ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden. Er hat die Mauer niedergerissen. Er hat das Gesetz außer Kraft gesetzt. Christus ist nicht nur gestorben und begraben, sondern er ist auch wieder auferstanden. Und so kommen, ich verspreche euch, die ins Wasser getauften, die werden wieder aus dem Wasser rausgeholt werden, weil sie leben. Und das zeigt neues Leben in Christus. Sein Frieden, sein Sieg ist es. Die Mauer, die Trennung von Gott und Mensch ist nicht mehr zu sehen. Es ist eingerissen. Es gibt leider in der Theologie manchmal eigenartige Meinungen. Hast du 2 Theologen, hast du 3 Meinungen, das ist wie bei den Juristen. Es gibt in der Theologie leider auch in der Auslegung zu diesem Bibeltext auch Spuren, die darauf hindeuten könnten, zu sagen, oh, hier finden wir Antisemitismus im Text. Meiner Meinung nach, meines Erachtens nach, nein. Denn Paulus macht für mich deutlich, das Christentum steht auf dem Boden des alten Israels. Und es ist keine Geringschätzung, keine Wertschätzung der jüdischen Wurzeln. Es entsteht einfach was Neues. Vorher ohne Christus, jetzt in Christus. Vorher Fremde ohne Bürgerrechte, jetzt Mitbürger und Freunde. Vorher keine Hoffnung habend, jetzt Frieden gefunden. Fern und nah. Christus hat diese Voraussetzung geschaffen, damit aus Fremden Freunde werden können. Die Spaltung ist überwunden, etwas Neues ist entstanden. Versöhnung ist möglich, Frieden ist möglich. Und das ist unser Zeugnis nach außen, auch in die Stadt. Und wir befinden uns auf der Grundlage des Judentums und wertschätzen die Juden und Israel. Amen. Wir sind eins in Christus. Das beschreibt das nächste Lied. Ich freue mich darauf. Wir wollen jetzt miteinander singen. Gott feiert.